Dann kommen wir bereits zu 9. Varia. Gibt es Informationen, Mitteilungen vom Vorstand? Bitte. Ah, Entschuldigung. Ja, Herr Niefenecke?
Ich habe noch eine Frage zum Mai. Und zwar geht es um die Bootssteige, die Reparatur beim Segelhaus, die da beschlossen wurde. Es wurde ja schon ein paar Mal gefragt, was passiert mit den Bootsstegen auf der anderen Seeseite. Die sehen eigentlich schrecklich aus. Ich bin schon ein paar Mal darauf angesprochen worden, was damit gemacht wird, wie die stehen bleiben oder ob die endlich entfernt werden oder erneuert werden. Was ist da angedacht?
Ja, bitte, Herr Matossi.
Ja, geschätzte Frau Gemeinderatspräsidentin, geschätzte Damen und Herren, habe ich vorher vergessen, werde ich nachholen, Sie zu begrüßen. Es ist wirklich so, dass mit der Gestaltungsstudie See, da sind Überlegungen, dass man dort in diesem Gebiet, wo ja das Schilf ist, dass man da wie ein kleines Naturreservat auch für die Wasservögel instand stellen möchte, also dieses Gebiet dort eigentlich der Natur überlassen und mit den Bootsstegen für die Fischereiboote einen anderen Platz sucht. Das könnte bei der Reithalle sein, könnte aber auch beim Bootshaus sein. Das werden wir dann sehen, das ist noch nicht festgelegt, aber es ist wirklich ein bisschen ein Wunsch von der Fischerei, aber auch von uns, dass man dort ein bisschen dieses Schilfgebiet wirklich den Wasservögeln und den Tieren überlassen will. Und darum wird man dort im Moment auch keine Renovationen machen.
Aber dann wird man auch noch nicht abbrechen, ist das korrekt?
Nein, das ist korrekt. Solange wir keinen anderen Platz haben, werden wir dort nicht abbrechen. Nein.
Aber die Bootsstege, die jetzt unter Wasser stehen und untergegangen sind, könnte man diese entfernen? Die werden ja auch nicht mehr gebraucht.
Ja,
ich finde es gut, dass man das renaturiert und dass man das der Natur übergeben will, weil es ist wirklich schön, wie, wenn man um die See läuft, wie die Vögel, Seevögel da brüten. Und dieses Jahr waren wirklich viele Seevögel da am Brüten. Und deshalb fände ich es gut, wenn man das so zurückgeben könnte und das ein bisschen wieder schöner machen würde.
Ich werde das schauen, was jetzt kaputt ist, ob man das schon entfernen kann und trotzdem etwas für die Fischer im Moment dort, trotzdem etwas Stege dort belassen kann. Ich werde dem nachgehen. Danke.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zu dem Tätigkeitsbericht? Somit kommen wir zu Varia. Bitte, Frau Gemeindevorständin.
Ja, geschätzte Frau Gemeinderatspräsidentin, geschätzte Mitglieder des Gemeindevorstandes, wir haben eine kleine Information vorbereitet zum Stand unserer Arbeiten betreffend Bildungszentrum Grevas. Und wir haben ja noch Zeit, das passt heute gut. Die Kommission und auch der Vorstand waren der Meinung, dass es dringend ist, Sie einmal zu informieren, was gelaufen ist in den letzten Monaten. Ich denke, Sie haben seit letztem August zu diesem Thema eigentlich nichts mehr gehört. Und es ist nicht so, dass in dieser Zeit nichts passiert ist. Ganz kurz zur Erinnerung. Die Ausgangslage. Und ich möchte Gabi Bogner bitten, die entsprechende Folie zu zeigen. Ausgangslage 1. Sie erinnern sich, am 11. Juni 2020, das ist also schon 2 Jahre her, haben wir Ihnen die Botschaft zu einem Projektierungskredit für das Bildungszentrum Grevas präsentiert. Sie waren nicht bereit, auf diese Botschaft einzutreten. Sie hatten viele Fragen und wünschten, dass zu diesem Thema eine externe Expertise gemacht wird. Ihre Anliegen waren, dass das Raumprogramm aufgrund der prognostizierten Schülerzahlen noch einmal angeschaut wird und auch die Standortfrage nochmals geklärt wird. Der Vorstand hat dann am 10. August Basler und Hofmann und Eckhaus AG mit dieser Expertise beauftragt. Im Oktober kam noch eine Auftragserweiterung dazu. Der Vorstand wünschte, dass auch das Schulraumprogramm von St. Moritz mit Schweizer Städten verglichen wird. Am 24. Juni 2021 wurde Ihnen diese Expertise, also der erste Teil dieser Expertise von Herrn Pfiel und Frau Pfromm vorgestellt. Sie erinnern sich. Danach ist das wieder in die Kommission zurückgegangen und die Kommission hat auch wieder nach intensiven Diskussionen einen Vorschlag ausgearbeitet, wie nun aufgrund der Erkenntnisse aus dem ersten Teil der Expertise weiter vorgegangen werden soll. Wir haben vorgeschlagen am 26. August dann, dass die künftigen Unterrichtsformen und eben das Raumprogramm nochmals überprüft werden, intensiver. Und dann auch eben die Ein-Standort- und die Mehrstandort-Strategie geprüft werden. Wir haben vorgeschlagen, dass allenfalls in einem dritten Schritt auch das Schulhaus Grevas nochmals auf seinen Zustand hin überprüft werden soll, weil sich natürlich die Frage stellt, wenn allenfalls der Zustand doch noch so gut ist, dass es sich lohnt zu sanieren, wäre das auch eine Option. Falls aber nicht und eine Sanierung wirklich keinen Sinn mehr macht, dann könnte allenfalls auch das Wettbewerbsprojekt Unisono nochmals überprüft und auf die Erkenntnisse und Anforderungen angepasst werden. Wir haben vorgeschlagen, dass dann in einem fünften Schritt die Erkenntnisse daraus gezogen werden und das weitere Vorgehen bestimmt wird. Für diesen zweiten Teil hat der Gemeindevorstand dann im Oktober aufgrund der entsprechenden Offerten die Aufträge wiederum an Eckhaus AG und Basler und Hoffmann erteilt. Frau Pfromm und Herr Pfiel haben im November ihre Arbeit aufgenommen. Zur Vorgehensweise. Die Experten haben dann zusammen mit Schulleitung und Bauamt die Grundlagen, die schon bestehen, noch einmal gründlich aufbereitet. Sie haben die statistischen Entwicklungen, Schülerzahlen und Raumprogramm gründlich studiert und wir haben in intensiven Kommissionssitzungen in diesem Jahr in 4 Workshops die Erkenntnisse intensiv diskutiert und entschieden, wie wir vorgehen wollen. Also wir haben jetzt in dieser Zeit bis Stand heute eben diese ersten 2 Schritte, die wir vorgeschlagen haben, bearbeitet. Und ich freue mich, dass Kommissionsmitglied Gianmarco Tomaschet sich bereit erklärt hat, die Erkenntnisse, die wir Stand heute haben und das Vorgehen, das wir nun beschlossen haben, Ihnen zu erläutern. Und ich übergebe gern ihm das Wort für die nächsten Folien.
Ja, sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, wo ist sie? Da. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, besten Dank, Frau De Giacomi, für die Einführung. Sie haben bereits schon einiges gesagt. Ja, im Namen der Kommission wurde ich beauftragt, respektive habe ich die Ehre, über den Stand der Arbeiten kurz zu informieren. In einem ersten Schritt wurde das Raumprogramm mit dem Richtraumprogramm Primarstufe und Sekundarstufe angeschaut und verglichen. Dabei stellten wir auch fest, dass das Raumprogramm der Bestellung ungefähr dem entsprach, was das Richtraumprogramm vorgab. Es waren ein paar wenige Räume etwas größer dimensioniert, aber das hat nun mal auch mit verschiedenen Projekten zu tun, denn nicht jedes Schulhaus kann immer perfekt gebaut werden. Im Grundsatz entsprach aber die Bestellung diesem Richtraumprogramm. Weiter haben wir den Fächer aufgemacht und die Standorte und Mehrfachstandortstrategie angeschaut. Wir haben wirklich über das ganze Gemeindegebiet Standorte angeschaut. Das hat im Signalareal begonnen, über die Polowiese, Dülak, Bahnhof, Grevas. Also wir haben wirklich überall alles angeschaut und diese verschiedenen Szenarien dann erarbeitet. Daraus sind dann 9 Szenarien gekommen, welche intensiv in der Kommission und mit den Experten diskutiert wurden. Hierbei wurden verschiedene Kriterien berücksichtigt, welche teils auch über die Schule hinausgegangen sind. Der Zeithorizont wurde von kurz-, mittel-, aber auch langfristig angeschaut und die Chancen und Risiken abgewägt. Aufgrund dieser Abwägung konnten wir aus diesen 9 Szenarien diese reduzieren auf 4 Szenarien. Dabei war aber immer klar bei allen Szenarien, dass wir bei den Kindergärten, bei unseren Jüngsten eigentlich diese Mehrstandortstrategie, die wir jetzt haben mit diesen verschiedenen Standorten, beibehalten möchten. Ebenfalls ist dann rausgekommen, dass eine Mehrstandortstrategie mit mehreren gleichzeitig bedienten Schulhäusern nicht in Frage kommen soll. Diese verbleibenden 4 Szenarien wurden dann aber noch vertiefter angeschaut und dies in verschiedenen Bewertungskriterien: Pädagogik, Soziales, Gesellschaft, Bau, Umwelt, Nutzung, Effizienz, aber auch Rechtliches, die Termine, die sicherlich wichtig sind, Finanzen und das Vorgehen. Und wir dürfen uns nicht vormachen, wir werden auch in 2 oder 3 Jahren noch kein neues Schulhaus haben, egal welche Szenarien wir dann schlussendlich wählen werden. Von diesen 4 Szenarien, die wir dann hatten, sind dann wirklich 3 Varianten, haben sich herauskristallisiert. Konkret sind es diese Varianten: Standort Grevas mit dem Ersatzneubau, Standort Grevas mit einer Sanierung und Teilabbruch des bestehenden Schulhauses plus einem zusätzlichen Neubau und der Standort Polowiese mit einem Schulhausneubau und einem Neubau der Sportinfrastruktur. Zum weiteren Vorgehen haben wir gesagt, es muss eine Machbarkeitsstudie zu diesen 3 Szenarien gemacht werden. Hierbei wird wie folgt vorgegangen. Es muss zuerst der Umfang der Machbarkeitsstudie und Ziele definiert werden. Dann werden die Offerte und die Offerten eingeholt und die Freigabe der Kosten und die Termine festgelegt. Anschließend die Auftragserteilung an die bisherigen Expertenteams oder das Expertenteam, das wir hatten. Denn die kennen sich schon sehr gut mit dieser Thematik aus. Und dann am Schluss, wenn wir diese 3 Szenarien haben und diese Machbarkeitsstudien, möchten wir dies mit einer Konsultativabstimmung vor Stimmvolk bringen und eigentlich diese 3 Szenarien mit den Standorten Neubau, Grevas, Teilnutzung, Umbau und ein zusätzlicher Neubau an Grevas oder mit dem neuen Standort Polowiese vors Volk bringen. Das so im Schnelldurchlauf, wenn noch Fragen sind, können diese sicherlich gestellt werden oder meine Kommissionskolleginnen und Kollegen können sicherlich auch noch Informationen dazu geben. Somit gebe ich wieder zurück an Frau De Giacomi. Besten Dank.
Genau, herzlichen Dank Gianmarco Tomaschet für diese Erläuterungen. Vielleicht noch ganz schnell zum Zeitbedarf. Wie geht es weiter? Hier sehen Sie die Übersicht, was wir schon gemacht haben, was jetzt die nächsten Schritte sind, eben diese Machbarkeitsstudien zu veranlassen, die Nutzungsstudie für das Schulhaus Grevas. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn wir uns allenfalls, ich denke, es wird am Schluss darauf hinauslaufen, dass wir uns entscheiden müssen, welches ist der richtige Ort für unser Bildungszentrum. Das Schulareal Grevas oder die Polowiese. Aber die Polowiese, da sind wir uns in der Kommission einig, die muss Platz hergeben für das Schulhaus und das Höhentraining. Also das war auch für uns alle in der Kommission ein wichtiger Punkt, eine Prämisse, dass das Höhentraining bestehen bleiben muss und auch nicht leiden darf. Dazu müssen wir klare Abklärungen haben. Diese Resultate müssen wir haben. Wir müssen wissen, ist das machbar? Nur dann ist es verantwortungsvoll, in eine Konsultativabstimmung zu gehen. Und wie Sie gehört haben, stehen beim Areal Grevas 2 Szenarien im Vordergrund. Einerseits eben ein Neubau oder allenfalls eine Sanierung und ein Neubau, ein Teilneubau. Und um diesen Entscheid treffen zu können, müssen wir den Zustand des Schulhauses nochmals klären. Die Schritte 4 und 5 sind die, wie wir sie vorgestellt haben im letzten August. Wir brauchen nochmals Zeit, also diese Machbarkeitsstudien werden 6 Monate beanspruchen und dann die Vorbereitung der Entscheide der entsprechenden Behörden und der Stimmbevölkerung. Also wir denken, es braucht nochmals 10 Monate, bis wir wissen, welches ist wirklich der richtige Standort, dass wir dann die Planung fortsetzen können aufgrund eines klaren Entscheides. Ich bin sehr dankbar, dass wir die Kommission ergänzen konnten, auch mit Mitgliedern des Gemeinderates, die zu unserem Vorschlag kritisch gegenüberstanden. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir schon innerhalb der Kommission eben diese kritische Auseinandersetzung haben und gemeinsam einen tragfähigen Vorschlag für das Vorgehen präsentieren können. Und das ist uns, glaube ich, gelungen. Wir werden zu diesen Erkenntnissen eine kurze Medienmitteilung auch morgen machen, damit auch die Bevölkerung weiß, was in den letzten Monaten gegangen ist. Wie gesagt, wir stehen alle sehr gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ja, bitte, Herr Schlatter.
Ja, besten Dank für die Präsentation. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für diese Arbeit. Ich denke, das ist ein großer Schritt. Das war das, was wir uns immer gewünscht haben, dass vor allem auch die Bevölkerung abstimmen kann über den Standort. Ich habe nur eine Frage an die Kommission. Wenn jetzt Standort Grevers als der weitaus bessere Standort identifiziert würde, bestünde die Möglichkeit, dass auf dem Areal Grevers das Neuschulhaus oder die Variante 2 so positioniert werden, dass trotzdem noch Platz wäre für vielleicht Erstwohnungen oder eine andere Nutzung in diesem Areal? Oder ist dann einfach Schulhaus, Schulhaus und dort kein anderer Platz mehr? Kann man das jetzt schon sagen?
Ich denke, das ist schwierig zu sagen. Also was halt auch die Erkenntnisse gerade der Experten sind und die Empfehlungen der Experten, ist immer, schaut dafür, dass ihr flexibel bleibt für die Zukunft und überbaut nicht schon ein Areal bis auf den letzten Platz, weil das nimmt dann die Flexibilität für die Zukunft. Aber ich denke, da sind wir noch weit davon entfernt, eine solche Frage beantworten zu können. Also das wird sich zeigen, erst wenn wir wirklich wissen, welcher Standort ist der richtige und wir das Projekt kennen.
Weil die Diskussion des Standorts hat ja auch immer mit sich getragen, dass man eine andere Nutzung Grevers zuführen könnte. Und wenn man dort vielleicht doch einen Mittelweg findet, ich möchte es einfach nur beliebt machen, dass man das sicher in dieser Phase auch noch prüfen könnte, oder? Besten Dank.
Gibt es? Gut, dann danke ich Ihnen für Ihr Interesse.
Besten Dank. Gibt es weitere Mitteilungen vom Vorstand? Ja, bitte, Herr Berto.
Ja, Frau Gemeinderatspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte noch ganz kurz Zusammenarbeit mit ESTM AG informieren. Zwei Informationen. Ende Dezember 2020 kündigte St. Moritz die Leistungsvereinbarung mit der Engadin St. Moritz Tourismus AG auf Ende 2022. Dies mit dem Ziel, eine angepasste Leistungsvereinbarung zu erarbeiten, die den Bedürfnissen von St. Moritz besser Rechnung tragen würde. Trotz umfassenden Gesprächen und Verhandlungen gelang dieses Vorhaben nicht. Deshalb wurde in gegenseitiger Absprache eine partielle Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde St. Moritz und der ESTM AG ins Auge gefasst, die ab 1. Januar 2023 zum Tragen hätte kommen sollen. Die Ausgestaltung dieser partiellen Zusammenarbeit nimmt mehr Zeit in Anspruch als angenommen. Für den Gemeindevorstand und St. Moritz Tourismus war auch wichtig, dass dem gut arbeitenden Team mit hohen Kompetenzen von Brand St. Moritz bei der ESTM AG eine Perspektive in ihren Aufgaben für 2023 in Aussicht gestellt werden kann. Deshalb hat der Gemeindevorstand nach vorheriger Rücksprache mit der ESTM AG entschieden, das Jahr 2023 als Übergangsjahr zu definieren. Das heißt, die Gemeinde St. Moritz verfasst einen Leistungsauftrag für 2023 an die ESTM AG, der auf dem bestehenden Vertragsweg basiert. Der zeitnah anstehende Budgetprozess für das Jahr 2023 wird jedoch gemeinsam gestaltet. Die Gemeindeabteilung St. Moritz Tourismus wird von der ESTM AG für die Maßnahmenplanung der touristischen Vermarktung des Brenn St. Moritz in den Budgetprozess einbezogen. Die budgetäre Entscheidungskompetenz dieser Planung liegt jedoch beim Gemeindevorstand.
Das Jahr 2023 soll deshalb im Grundsatz analog den Vorjahren und dem aktuellen Jahr 2022 gestaltet werden. Im Prinzip erfolgt damit eine Verlängerung des bestehenden, leicht angepassten Vertragswerkes um ein Jahr. Der maximale Beitrag der Gemeinde St. Moritz an die ESDMAG beträgt dafür 3,5 Millionen Franken. Rechtlich handelt es sich um einen neuen Vertrag, der vom Gemeindevorstand nach der Genehmigung des entsprechenden Rahmenkredits durch die Stimmbevölkerung am 12. Juni 2022 in eigener Kompetenz abgeschlossen werden kann. Gleichzeitig wird in den kommenden Monaten die partielle Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde St. Moritz, St. Moritz Tourismus und der ESDMAG ausgearbeitet und definiert, dies nach dem Shared Service Modell. Eine entsprechende Vereinbarung soll im Herbst 2022 vorliegen, wenn auch die außerordentliche Generalversammlung der ESDM stattfindet. Zum Zweiten muss ich leider informieren heute von St. Moritz Tourismus, dass sich Adrian Erbar entschieden hat, St. Moritz Tourismus auf Ende September bzw. Ende Jahr zu verlassen und sich einer neuen Herausforderung anzunehmen. Wir bedauern diesen Entscheid sehr, müssen diesen jedoch so akzeptieren. Bereits an dieser Stelle danken wir Adrian Erbar für seinen großen Einsatz, welchen er sicher auch noch bis zu seinem Austritt weiterführen wird. Danke.
Besten Dank. Gibt es weitere Mitteilungen? Herr Pfeffli, bitte.
Ja, werte Anwesende, ich komme zu einer Geschichte, die mehrere Kapitel umfasst und die zum Teil auch den Konjunktiv, wo ich den Konjunktiv bemühen muss. Es geht um die Anfrage von Gemeinderat Tomaschett in der Januarsitzung des Gemeinderates. Er hat ein Auskunftsbegehren gestellt, gemäß Artikel 33 der Geschäftsordnung des Gemeinderates St. Moritz. Dieses Auskunftsbegehren stand im Zusammenhang mit der Einbruchserie im Oberengadin. Speziell hat er Fragen gestellt zu Artikel 3 des kantonalen Polizeigesetzes. Es ist der Artikel, in dem die Verantwortlichkeiten betreffend Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit geregelt werden. Konkret hat er drei Fragen gestellt. Ich hätte ihm diese Fragen im Februar oder im März beantworten können und er hätte dann nur das erste Kapitel, nämlich jetzt die Antworten, die ich Ihnen geben werde, erhalten. Nachher kommt aber das zweite Kapitel. Die erste Frage war, wie genau wird dieser Artikel in der Realität gelebt? Da möchte ich folgende Auskunft geben. Die Gemeindepolizei führt Patrouillendienste in Form von Fuß- und motorisierten Patrouillen durch. Hierbei wird nach verdächtigen Personen, verdächtigem Verhalten oder aufgrund von Meldungen nach Personen, Fahrzeugen und Gegenständen gefahndet, welche mit einem Delikt in Verbindung stehen könnten. Sollte beispielsweise eine verdächtige Person angetroffen werden, wird diese angehalten und ein Ausweis eingefordert. Abklärungen im Ripol. Auf der internationalen Fahndungsplattform darf die Gemeindepolizei über die Einsatzzentrale der Kapo nicht tätigen. Die Auskunft und die Abklärungen wird der GPO verweigert. Erhärtet sich also ein Verdacht oder zwingen sich weitere Maßnahmen aufgrund der Feststellungen der Gemeindepolizei auf, wird die Kantonspolizei aufgeboten. Hierbei ist zu erwähnen, dass die Gemeindepolizei keine gerichtspolizeilichen Befugnisse und keine Zwangsmaßnahmen wie zum Beispiel Hausdurchsuchungen, Personen oder andere Gegenstände, sie dürfen auch nicht durchsucht werden. Personen werden sodann der Kapo übergeben. In der Praxis werden dann diese Fahndungstouren in einem Tätigkeitsbericht protokolliert. Die zweite Frage war, wie ist die Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei? Ich würde diese zum damaligen Zeitpunkt als ungenügend bezeichnen. Informationen und Erkenntnisse werden nicht überbracht. Auskünfte, wie beispielsweise das angesprochene Ripoll, werden der GEPO verweigert. Einsicht in das Journal der Kapo für die Region Oberengadin wird gemäß Polizeikommando des Kantons Graubündens der Gemeindepolizei nicht gewährt. Ein Ereignis oder einen Vorfall erfahren so die Gemeindepolizei erst später oder wenn sie zur Hilfe gerufen wird. Im Bereich der Verkehrsadministration, Ordnungsbußen, ruhender Verkehr und in der Verkehrstechnik, den Signalisationen, funktioniert die Zusammenarbeit besser. Und der dritte Punkt war, was wird in Zukunft für die Sicherheit im Ort gemacht? Hier verweise ich auf Punkt 1, was die Kriminalprävention anbelangt. So fährt die GEPO auch in Zukunft weiter und unterstützt die Kapo soweit möglich mit Fahndungstouren und bietet die personellen Ressourcen der Gemeindepolizei der Kapo an. Wie erwähnt, sind Strafgesetzdelikte Sache der Kapo. Unser Handeln stützt sich vorwiegend auf die kommunale Gesetzgebung, um Ruhe, Ordnung und Sicherheit im Ort zu gewährleisten. Damit wäre die Antwort für Ihr Auskunftsbegehren im Februar oder im März erledigt gewesen. Es gibt aber ein zweites Kapitel. Der Große Rat des Kantons Graubünden hat in der Februarsession ein von mir eingereichter Auftrag an die Regierung überwiesen, und zwar mit einem, da bin ich doch stolz, mit einem Resultat von 110 Ja-Stimmen bei 2 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen, der die Regierung des Kantons Graubünden auffordert, das entsprechende Departement und die Kantonspolizei müsse in Zukunft die Schlussfolgerungen des Polizeiberichts aus dem Jahr 2015, was die Gemeindepolizei anbelangt, korrekt umsetzen, das heißt von der Einheitspolizei definitiv Abstand nehmen. Und der zweite Teil dieses Auftrags war, dass Artikel 5 Absatz 4, dass die Kompetenzen und Zuständigkeiten der Gemeindepolizei regelt, gemäß den Ausführungen des Großen Rats in der Augustsession 2019 umzusetzen sei. Das heißt, Gemeindepolizeien, die die entsprechende Organisation, personellen Ressourcen, Ausbildung etc. haben, müssen, wenn sie dies wollen, von der Regierung gewisse Aufgaben übertragen bekommen. Aufgrund einer Abschreibung dieses Auftrags, wie es die Regierung beantragt hat, wurde ebenfalls abgelehnt, und das freut mich nochmals, nämlich mit 92 zu 19 Stimmen bei 3 Enthaltungen. In der Folge hat im 21. März 2022 in Chur eine ganz große Sitzung stattgefunden. Es waren dabei die Dossier- und Departementsverantwortlichen der Regierung und der Gemeinden St. Moritz und Pontresina. Es war ebenfalls der Regierungsrat des Kantons Graubünden und der Gemeindepräsident von St. Moritz beteiligt, anwesend. Ebenfalls die Verantwortlichen der Kantonspolizei, der Gemeindepolizei, die Departementsjuristin und der Gemeindejurist von St. Moritz. Aufgrund dieser Sitzung konnten 3 wichtige Anliegen für die Gemeinde St. Moritz präzisiert werden. Wir wollten in Zukunft im Interesse der Sicherheit und für unsere Einwohner, für unsere Gäste, für unser Tal eine bessere Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der Kantonspolizei erreichen. Erste Rückmeldungen haben erfreuliche Resultate gezeigt. Diese Zusammenarbeit funktioniert immer besser. Sie ist personenabhängig, aber sie funktioniert zum Teil sogar sehr gut. Das letzte Beispiel war der tragische Motorradunfall auf der Berniner Straße am vergangenen Samstag. Weitere Anliegen der Gemeindepolizei sind, dass man Kompetenzen im Ordnungsbußenbereich, vor allem betreffend Verkehrssicherheit der Gemeindepolizei, überträgt und dass man Informationen, die für die Sicherheit, vor allem der Polizisten der Mannschaft von St. Moritz, dass man diese auch zugänglich macht. Bei allen drei Stufen oder bei allen drei Themenkreisen sind wir wirklich auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass ich Ihnen bald noch mehr Details bekannt geben kann. In dem Sinn, Ihre Anfrage hat sich überlebt, sagen wir es so. Jawohl. Das waren meine Ausführungen zum Themenkreis Polizei. Danke.
Vielen Dank für die ausführlichen Ausführungen. Sehr spannend. Bitte, Herr Tomaschek.
Ja, besten Dank, Herr Pfeffli, für diese Ausführung. Ich hätte eine kurze Frage. Wenn jetzt ein Vorfall wäre in St. Moritz und die Gemeindepolizei ist in der Nähe oder wird gerufen und es ist jemand Verdächtiges dort, der festgehalten werden muss, darf die Gemeindepolizei diesen festhalten, bis die Kantonspolizei kommt, oder dürfen sie das nicht?
Die Gemeindepolizei darf die entsprechende Person festhalten. Muss aber nachher diese Person der Kantonspolizei übergeben.
Okay. Besten Dank. Gibt es weitere Mitteilungen von Seiten des Vorstandes? Dann hätte ich noch zwei, drei Mitteilungen. Dieses Wochenende findet bei strahlendem Sonnenschein der Engadin Bike Giro statt und auch schon sehr bald startet unser Festival der Jazz wieder. Des Weiteren werden demnächst auch wieder schöne Autoklassiker vom 28. British Classical Meeting unsere Straßen zieren und nächste Woche findet die Engadiner Museumsnacht von Sils bis nach Zurz statt mit einem tollen, jungen, frischen Neuzugang, dem Château Papillon. Gehen Sie hin und lassen Sie sich überraschen. Es erwartet uns und unsere Gäste einiges diesen Sommer. Ich hoffe, Sie werden dem einen oder anderen Event teilhaben können. Die nächste Gemeinderatssitzung, die findet am Donnerstag, 28. Juli statt. Ich danke Ihnen allen für die Teilnahme an der heutigen Sitzung. Wünsche allerseits, ja bitte, Herr Niffenegger.
Danke vielmals.
Aber ich habe doch vorhin gefragt, ob Sie noch
ja,
was sagen.
Ja, Sie haben nicht gefragt.
Doch?
Nein.
Ich habe gefragt, gibt es weitere Mitteilungen? Oder?
Vom Vorstand haben Sie gefragt.
Nee,
Entschuldigung.
Alles gut.
Lassen wir das sein.
Kein Problem.
Aber jetzt, Entschuldigung. Wenn ich trotzdem noch eine Frage stellen darf. Ja. Ich bin nochmals von der Bevölkerung, von Leuten aus der Bevölkerung gefragt worden. Auf dem Schulhausplatz und auf dem Sonnenplatz gab es früher Uhren. Das letzte Mal war eine Frage in Gemeinde anlässlich der Gemeindeversammlung und da wurde gesagt, dass im Frühjahr dann die neuen Uhren da sind. Wie sieht es da aus? Kommen diese Uhren, werden diese angebracht oder müssen wir weiter auf die schöne Uhr des Schulhauses schauen?
Ja, ich kann nicht ganz befriedigende Antworten, aber wir sind noch am Arbeiten. Wir haben einen Uhrenlieferanten gefunden, der die Uhren liefern würde. Wir sind jetzt am Schauen mit ihm. Er muss abklären, wie er die Uhren montieren kann. Und weil Firma Longines und Firma Omega, die die Uhren vorher hatten, die hatten eine eigene Fixierung von den Masten. Aber wir sind dran, wir sind zusammen mit dem Bauamt dran. Ich hoffe, dass ich an der nächsten Sitzung einen positiven Entscheid bringen kann, dass die Uhren geliefert werden.
Vielen Dank.
Vielen Dank für diesen wichtigen und richtigen Einwurf, Herr Niffenegger. Dankeschön. Ja, genau. Also eigentlich nur, dass ich euch allen noch wunderschöne Sommertage wünsche und ich verabschiede mich von Ihnen, geschätzte Anwesende und auch Zuschauerinnen zu Hause. Somit schließe ich die vierte Sitzung des Gemeinderates des Jahres 2022.